dieser Stolz ist ja auch in der Gesellschaft nicht mehr da. Ich weiß, dass ich groß geworden bin, immer mit dem Gefühl, wir sind die Autonation. Wir sind die Nation, die die geilsten Autos baut.
Und wir haben jetzt Unternehmensführungen, die überhaupt nichts mehr fühlen. Du siehst die Wurzel nicht mehr. Du siehst nicht mehr, wo es herkommt. Manche Autos sehen einfach aus, als wäre es ChatGPT entwickelt.
Da gibt es diese Vision nicht, von der du sprichst. Aber irgendwann passiert ja Folgendes, wenn keiner mehr eine Vision hat, dann gibt es auch keine Karrieren mehr. Also wenn ich es mal ganz krass verkürze, weil dann verkaufst du nichts mehr.
Ich fühle diesen Stolz nicht mehr von den Unternehmen, sich dann dahin zu stellen oder auch ein selbstbewusstes Produkt zu machen und zu sagen, das ist unser Produkt, was die anderen brauchen, gerade ist mir erstmal egal, weil wir haben immer das verkauft, was wir selber gut fanden.
Und diese Bunker jetzt sind so dystopische alte Fettarschmänner in so engen Hosen, die sich in der Business Lounge einfach so die Teller voll machen mit dem, was es umsonst gibt.
Die Marshalls Autopodcast mit Karl Lehmann und Julian Hüller.
Ja, da sind wir auch mehr oder weniger schon drin, ne? Eigentlich in unserer neuesten Folge des Podcasts. Und die ist diesmal ein bisschen anders, Karl. Denn wir sitzen hier nicht alleine diesmal. Ist für uns ein bisschen was Neues, aber auch was sehr Schönes. Und uns gegenüber sitzt ein Mann, für den Autos, glaube ich, so ein bisschen ähnlich was bedeuten wie für uns. Also Freiheit, Selbstbestimmtheit, aber auch
Geilheit.
Geilheit, aber auch
totale Geilheit am Ende.
Aber auch ein Gradmesser sind so ein bisschen wie cool, geil, aber auch mutig eine Gesellschaft noch ist, aber auch vielleicht eine Wirtschaft ist in einem Land. Und deshalb heißen wir herzlich willkommen den Journalisten und Autor und den freiesten Mitarbeiter der Welt aktuell.
Axel Springer, um ehrlich zu sein. Wobei freiester Mitarbeiter der Welt klänge noch besser, aber ich habe gedacht, die Axel Springer Pointe sollte sein. Aber erst ab 1. Juli, also hier sitze ich noch als Herausgeber. Deswegen muss ich ganz vorsichtig sprechen.
Wer die Stimme jetzt noch nicht erkannt hat, das ist Ulf Poschardt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Freut mich. Ja, ich freue mich, große Ehre. Ich komme ja als Fan zu euch. Bin wirklich, finde euch so großartig und bin so dankbar, dass es euch gibt. Und ihr seid eine große Inspiration. Und um ehrlich zu sein, wenn ich hier sehe, wie profimäßig ihr das alles aufgebaut habt, dann gehe ich gleich wieder, schleiche ich wieder deprimiert, gleich sagst du Springer, echt sensationell hier.
Ja, vielen Dank, jetzt fühlen wir uns ein bisschen geschmeichelt, würde ich sagen.
Genau, und weil uns einfach ja auch wichtig ist, ich glaube, du hast das auch mal gesagt und ich dachte, es ist der Treffer, du kannst natürlich rumgehen und Sachen kritisieren, richtig auseinandernehmen, also richtig provokant sein und wir sind auch gerne, wir ecken sehr, sehr an. Ja. Aber es bringt alles nichts, wenn du nicht am Ende auch eine Aussicht hinstellst, wo du sagst, muss irgendwo produktiv, konstruktiv ja irgendwo hinführen. Ja. Also Provokation ohne, ich sag mal, wie machen wir es denn besser, hilft nichts. Und deswegen werden wir heute wahrscheinlich wieder anecken, aber am Ende ist der Plan, dass wir sozusagen als deutsches Autokomitee, sag ich's mal, einen 5-Punkte-Plan präsentieren, jeder von uns, 5 Punkte, wie wir ab morgen die Industrie wieder auf Vordermann bringen. Und deswegen heißt der Titel dieser Show diesmal auch, in Anlehnung an deinen Podcast mit Daniel Stelter, wie Deutschlands Autoindustrie wieder boomt.
Ja, make Autoindustry great again. Ja.
Das wäre auf jeden Fall der Plan und das ist das, was wir versuchen wollen, weil das ist auch das, was ich immer am wichtigsten finde, wie du gerade schon gesagt hast, nicht immer nur draufhauen, sondern man kann gerne draufhauen, wenn man aber auch konstruktiv am Ende was sagen kann, so kannst du die Dinge auch besser machen. Und da wollen wir eigentlich mal reinstarten mit der ersten Frage, wann du das letzte Mal das Gefühl hattest, dass Deutschland die besten Autos der Welt baut, so zeitmäßig. Wo verortest du das noch? Hast du das Gefühl mal gehabt?
Ja, überhaupt? Also ich muss sagen, immer noch gibt es ganz viele, also wir müssen ja Standbein und Spielbein. Ja, also ich bin Familienvater, habe 2 Jungs, fahre gerne in Skiurlaub. Das heißt, es gibt eine Autosituation, aber auch da will ich mich radikalisieren, dazu vielleicht später mehr, wo ich so irgendwie Nutzautos brauche. Und habe jetzt ein BMW-Kombi gehabt, habe ein Audi-Kombi gerade und so, natürlich sind gute Autos. Punkt. So, und wenn du sie einfach nur so benutzen willst, dann glaube ich, ist die Qualität immer noch beeindruckend, auch wenn man andere Formate fährt. Mein Punkt, oder ehrlich gesagt, das Auto und meine Söhne, ehrlich gesagt, vermissen das auch. Ich hatte 1. und 2. Generation Alfa Giulia Quadrifoglio als Dienstwagen. Das musste speziell genehmigt werden, weil die PS-Zahlen eigentlich nicht so genehmigungsfähig waren. Und das war natürlich der größte Spaß. Das Auto hätte mich aber echt fast umgebracht, weil es einfach geisteskrank gefährlich ist. So, Warum sage ich das? Weil ich glaube, so zwischen Vernunft und Leidenschaft, das ist so eine Balance. Und wenn du mich nach dem deutschen Auto fragst, das ich selbst besessen habe, dann war der letzte 911er, den ich hatte, ein GT3 RS Full Weißach 991.2. Super geil, also wirklich fantastisches Auto. Und gleichzeitig war es auch mein Abschied vom Porsche, weil damit hatte ich das 911er-Spiel für mich zu Ende gespielt. Und das Interessante war, dass er zu perfekt war. Also er war wirklich, also ich meine, muss ich euch nicht sagen, wenn du auf der Autobahn, liebe Zuhörer, Ihnen ganz wichtig, ist alles frei und dann eine Kurve mit 300 nimmst, weil der einfach besser liegt über 230 wegen dieser riesigen Flügel. Die Flügel sind ungefähr von da bis da, also so groß wie das Podcast-Studio. Und auch beim Bremsen, was so ein Flügel macht, alles total geil, die Aero. Und natürlich glaube ich, und wer mal in Weißach war, dass dort Ingenieure sitzen, die das Beste auf der Welt können. Und zwar 100%. Und ich glaube auch in Zuffenhausen, in Ingolstadt. Und ich finde ja, so ein RS6 wäre für mich jetzt eigentlich so das Endgame als vernünftiges Familienauto. Und ich glaube, die Deutschen können immer noch fantastische Autos bauen. Und sie bauen sie immer noch. Aber warum ich euch so mag, hat einfach damit zu tun, dass ihr ja auch immer so ein, sorry für die Fremdheit, so einen holistischen Blick auf das Ganze gibt. Und ich glaube ja, A, wie Leute über was reden, sagt alles über sie. Und ich halte, habe ja ein Buch, heißt Bückbürgertum, und so die entfremdeten LinkedIn-Heinis, ja, diese opportunistischen Spießer, die allem Zeitgeist hinterherroppen, immer mit 5 Jahren Verspätung, die sehen so aus wie diese vollkommen, kennt ihr so ältere Herren mit so einem schon dicken Arsch, aber noch so eine dünne Hose und so eng und so weiter, sind so Blechgeschwüre und es sind dann SUV, Coupés, Hybrid, bla bla bla. Und dort verliert sich die deutsche Automobilkunst und die Ingenieure können nicht mehr, die Designer dürfen nicht mehr, weil es so ein LinkedIn-Managertum sich unterworfen hat. Die CEOs müssen sich die Frage stellen, warum sie beim Green Deal nicht stärker rebelliert haben. Ich habe Winterkorn 2-3 Mal interviewt und beim letzten Mal habe ich auch so gedacht, boah, der wird ganz schön überfordert und fertig. Das waren einfach nicht lösbare Flottenziele. Und anstatt zu sagen, geht nicht, hat man halt getürkt. Riesiger Fehler. Kurzum, um die Frage epochal langwierig zu beantworten. GT3 RS, Weißach 991.2, besseres Auto gibt's nicht. Vielleicht zu perfekt, aber ich würde mich auch freuen, wenn die daraus ein 1200 Kilo Auto machen, was auch klappert und scheppert und vielleicht auch 100.000 Euro weniger kostet.
Das ist natürlich jetzt, ne, ist ein spezifisches Gebiet, wenn du so auf, ich sag mal, auf die allgemeine deutsche Autowelt guckst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du für dich eine Jahreszahl hast. Ja. Wir sagen ja für uns immer, dass so der deutsche Automobilbau so aufgehört hat 2013, 2014. Also mit Autos, die man noch kaufen kann.
Welchen?
Das sind verschiedenste Modelle. Bei uns sind es jetzt immer Mercedes. Wir haben beide eine C-Klasse von Mercedes, W204 und alles, was so danach kam, das waren dann die ersten mit Displays, die dann natürlich gewachsen sind, ja gefühlt wie ein Furunkel, jeden Tag ein Stückchen mehr und mit weniger Tasten. Und das ist so, wo wir das Gefühl haben, da hat es aufgehört, dass Autos gebaut wurden, um zu bleiben, sondern gebaut wurden, um irgendwann an irgendeiner Stelle eine Sollbruchstelle zu haben und dann auch wieder zu verschwinden.
Leasing-Autos.
Ja, genau diese. Hast du da auch für dich so eine Zeit? Ich meine, 991 ist jetzt natürlich ein außergewöhnliches Auto. 992 ist ja auch kein schlechtes. Ja. Aber Porsche hat, finde ich, dann auch in der Zeit um 991 angefangen mit Taycan und Co., die ja dann auch nicht mehr die besten Autos waren, wie ich finde.
Ja, also da seid ihr konservativer als ich es bin. Also ich verstehe das mit den Displays, ist auch nicht meins. Können ja dann vielleicht auch mal ganz kurz über meinen aktuellen realen Fuhrpark sprechen. Aber ich sehe es nicht so kategorial. Ich sehe auch gar nicht diese Zeitschiene da so, sondern ich glaube, wir meinen das Gleiche und wir sehnen uns nach den Gleichen. Und ich bin weniger romantisch und nostalgisch, sondern ich hoffe drauf, dass es ein zeitgenössisches Auto gibt, Display ist am Ende, ja, alles okay. Bugatti, habt ihr gesehen, hat wieder die alten Uhren gemacht und so. Für mich ist es das Fahren selbst. Für mich ist es das Gefühl, wenn ich einsteige und für mich ist Gewicht das größte Thema. Also wirklich Gewicht, das ist das, was mich am meisten fertig macht bei allen Autos. Ich war jetzt am Kummersee und da hat Brabus den neuen Bodo vorgestellt und ich habe zu Konstantin Buschmann, also dem Sohn von Bodo, habe ich gesagt, ey, super, und wie viel wiegt der? Und dann, okay. Und dann habe ich den CTO, echt, die Jungs sind wirklich total stabil, wirklich war saulustig. Dann habe ich gesagt, wie viel könnt ihr denn da rausnehmen, wenn man, alles, ich sehe ja den Luxus und so. Und dann weiß ich nicht, ob ich, vielleicht müsste das dann durchpiepen, wenn ich ihn frage. Aber sagen wir mal so, da gehen einige 100 Kilo, kann man da rausnehmen. Und dann finde ich natürlich so ein Setup und so. Ich finde halt alles aktuell präsentierte, hätte ich SL oder CL, CSL oder einfach so, diese Verfettung ist für mich auch ist für mich auch ein kulturelles Phänomen. Das ganze Land ist so geworden wie die Autos. Und man muss sagen, die Manager entscheiden sich wahrscheinlich, das ist so eine wechselhafte Bedingung, die entscheiden sich halt für die Gesellschaft zu bauen. Und früher haben Autos vielleicht der Gesellschaft einen Weg gewiesen und das war richtiges Managertum, wie Ferdinand Pirch sicherlich so ein Manager war, nur von Deutschland zu reden. Und jetzt liefern die einfach für eine Gesellschaft in ihrer Sohaftigkeit, auch wenn es eine Gesellschaft ist, die so keine Zukunft hat.
An der Stelle eine ganz kleine Unterbrechung, und zwar kommen wir zum Partner unseres Podcasts. Das ist die DSR 24, die deutsche Schadensregulierung. Was machen die? Die helfen euch bei einem unverschuldeten Unfall. Was machen die genau? Die stellen euch zum Beispiel Gutachter oder Anwälte. Die helfen euch, den Schaden so zu regulieren, dass ihr das bekommt, was euch zusteht. Und da hat uns unter der letzten Folge auch schon ein Kommentar erreicht, der so ungefähr hieß wie, ja, wie machen die das denn? Das ist ja vollkommen umsonst, habt ihr gesagt. Da kann Carlos noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Also der Gesetzgeber hat einen Rahmen geschaffen, das ist die sogenannte Waffengleichheit. Und darin steht, wenn ein Versicherer quasi dir deinen Schaden nicht regulieren möchte, dann ist er zumindest verpflichtet, dir denselben Rahmen einzuräumen, wie er für seinen Klienten hat. Das heißt also, die gegnerische Versicherung muss für die Service-Dienstleistung der deutschen Schadensregulierung, der DSR 24, aufkommen. Und das bedeutet, die übernehmen dann die Kosten, die da anfallen, so verdienen die ihr Geld. Heißt also, wenn ihr unverschuldeten Unfall hattet, nicht den ADAC, nicht euren Verkehrsrechtler anrufen, weil da bleibt er auf lange Sicht definitiv irgendwann im Prozess hängen und müsst einfach einen gewissen Teil eures Schadens einfach selbst bezahlen. Damit das nicht passiert, nach dem Unfall direkt auf dsr24.de gehen, machen das.
Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes, also von dieser Folge könnt ihr reingucken und jetzt sprechen wir mal weiter mit Ulf.
Wir haben ja jetzt schon eigentlich einen ziemlich krassen Bogen geschlagen und ich würde vielleicht nochmal so auf zwei, drei Sachen zurückkehren. Und zwar, wenn wir beide sagen, naja, ich habe so das Gefühl, 2013, 14 hat so die Nulllinie im Autobau angefangen abzusacken. Und dann geht das, glaube ich, gar nicht mal darum, dass Displays dazugekommen sind, sondern wir haben ja so gewisse Qualitätsindikatoren in den Autos drin. Aber eben auch, dass Displays natürlich auch Ausdruck sind von einem Sparzwang, weil wir alle wissen, seit der ersten S-Klasse, die schon diesen Digitaltacho drin hatte, naja, so richtig Luxus und Wertigkeit verträgt sich nicht mit einem Display. Das wird immer das Manuelle und dieser zusätzliche Reiz sein, den du brauchst. Okay, ist verschwunden, können wir akzeptieren, kommt vielleicht wieder zurück. Aber der Punkt ist, wenn wir uns die letzten 7, 8 Jahre angucken und jetzt einfach mal sagen, auf der Zeitachse, um die doch nochmal ins Spiel zu bringen, ist unser Eindruck, da haben die Autos angefangen, einfach schlechter zu werden. Und nicht nur in der Qualität, sondern auch, sie sind nicht mehr so sinnlich, sagen wir mal so. Und dann korrespondiert das aber auch noch mit der Zahl, dass wir sagen, naja, seit 7, 8 Jahren haben wir ungefähr 110.000 Beschäftigte weniger im Autosektor. Das kann man immer noch sagen, das ist so ein Wandel in der Industrie und das ist ganz normal, da gehen dann eben Leute raus, klar. Wir haben aber auch ungefähr ein Viertel weniger Autos im Land, die wir herstellen. Ein Viertel weniger ist nicht so wenig. Und auf dem Weltmarkt China, wo wir mal mit nun gut 25% vertreten waren als deutsche Hersteller, haben wir jetzt noch 14 Tendenz sinkend. Heißt also, je mehr die Autos so geworden sind, wie wir sie so kritisieren, desto schlechter werden die Zahlen. Und ich habe das Gefühl, das geht immer weiter. So prognostiziert bis 2035 sind 225.000 weniger Stellen im Autosektor in Deutschland. Das ist eine Sache, die können wir uns überhaupt nicht leisten aktuell.
Ja.
Und deswegen doch die philosophische Frage auch, ist denn einfach die fehlende Sinnlichkeit totaler Ausdruck dessen, dass die Autos nicht mehr für die Leute gebaut sind? Und ich meine, wir hören es an allen Ecken und Enden.
Ja.
Die Kritik ist da.
Ja, also Henne-Ei-Problem. Ich glaube, das eigentliche Symptom ist die nachlassende visionäre Kraft und das Innovative. Ferdinand Pirch ist so wie Enzo Ferrari, so wie Ferdinand Porsche, ist gewissermaßen ein großer Visionär. Und zwar im umfassendsten Sinne. Und wir haben in den Unternehmen, in den Konzernen, in den DAX-Konzernen, jemand wie Pirch gibt's heute nicht mehr, weil du mit ESG-Regeln und der Betriebsrat will dies und das. Ich meine, Ferdinand Pirch ist kein Menschenfreund. Ich habe ihn mal bei einer Geburtstagsfeier erlebt, dem ist seine Verachtung für andere Menschen tief eingeschrieben. So. Und gleichzeitig kennen auch alle Geschichten, 13 Kinder und so. Und dann, ja, aber dann kommt immer die Moral über den. Und ich, wisst ihr was? Ey, schiebt euch die Moral sonst wohin. Das ist ein solches Genie. Und ohne den hätte es den Neuen Helfer so nicht gegeben. Wenn ich das richtig weiß, hat er seine Diplomarbeit über Segelflieger gemacht. Der Bergspider, Trockengewicht, 390 Kilo. Das sei die Vision. Einfach gesagt hat, wenn jeden Kilo raus, eine Kiste Bier. Und jeden Abend, ja, aber das bringt die Rennfahrer um, wenn sie da drin sitzen. Die Beine sind vorne über der Achse. Er sagt, dann soll er nicht fahren. Also so die Sprüche. Und wir haben eine Kultur entwickelt und Moralisierung der Ökonomie, die jemand wie Ferdinand Pirch gibt's heute nicht mehr. Ihr kennt seinen Gamble mit dem, hat alles für Le Mans, die gesamte Firma aufs Spiel gesetzt. Einfach jeden Beschäftigten. Entweder ihr gewinnt das Ding oder ihr seid alle weg. So. Selbe bei Enzo. Und diesen Typus gibt's nicht mehr. Und selbst ein Winterkorn, ich glaube, jetzt darf ich sagen, nach 1000 Jahren nach dem Interview, natürlich hat er einfach, wenn Leute Scheiße gebaut haben, Ersatzteile nach denen geworfen. So. Und das ist alles nicht mehr möglich. Ich glaube, man sagt so, der Mythos hält sich, dass es so war. Und diese sieht man in Deutschland, wie über Elon Musk geredet wird, sieht man in Deutschland, wie über Peter Thiel geredet wird, sieht man, wie über Alex Karp geredet wird. Diese Art von, ich meine, Elon ist wahrscheinlich der größte Petrolhead, den man sich vorstellen kann, und trotzdem wollte die EOS. Kurzum, für mich ist es, das Produkt ist erst die Ableitung von Managemententscheidungen, von einem kulturellen Setup für den Kapitalismus. Und wir haben jetzt Unternehmensführungen, die überhaupt nichts mehr fühlen. Und mein Freund Matthias Müller, mit dem ich zweimal die Mille Miglia gefahren bin, und wir haben uns gegenseitig wirklich versucht umzubringen, kann man nicht anders sagen, war halt der Letzte, der CEO in diesem Sinne, der es so durchgezogen hat. Und der ist auch an dieser Kultur gescheitert.
Da will ich ganz kurz mal ran. Und zwar hatten wir vor kurzem eine richtig gigantische Präsentation von einem Fahrzeug in Los Angeles. Und da gab es auch ein Interview von dem CEO von dieser Firma. Und da hat er dann auch auf so Fragen relativ, ja, ich sag's mal, gefällig geantwortet, wie wichtig doch gewisse Kerntugenden für ein Unternehmen sind, damit man denn das auch in den Produkten spürt. Also kurzum, das war eigentlich eine Antwort, die hätte dir jeder, der im Autobereich arbeitet, so gegeben. Und da ist mir so bewusst geworden, Mensch, der macht das gut. Und das ist auch nichts Persönliches, überhaupt nicht. Aber da gibt es diese Vision nicht, von der du sprichst. Und diese Vision ist eigentlich nur die Karriere. Das ist auch okay. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber irgendwann passiert ja Folgendes. Wenn keiner mehr eine Vision hat, dann gibt es auch keine Karrieren mehr. Also wenn ich es mal ganz krass verkürze. Mhm. Weil dann verkaufst du nichts mehr. So, und diese, um auch noch mal ganz kurz auf dein Buch anzusprechen. Neues Buch. Bückbürgertum kommt jetzt.
Das ist der absolute Hammer.
So, und da gibt es ganz sicherlich Parallelen, weil wir sehen, dass die Autoindustrie also wirklich Staatsfeind oder gesellschaftlicher Feind Nummer 1 wurde vor Dieselgate, aber und zwar strukturell. habe ich mich noch mal ein bisschen belesen. Das war mir gar nicht so klar, aber es ist beängstigend eigentlich. Und egal, ob jetzt dieser Angriff aufs Auto, Feinstaubplakette und Fahrverbot in der Stadt und so weiter, wir erinnern uns, war vor Dieselgate, da kam das schon hoch. Und egal, ob das jetzt ein ideologischer oder ein, ich sag mal, ein wirtschaftlicher, strategischer Angriff ist auf eine Industrie, das lassen wir mal außen vor. In dem Moment, wo das passiert, muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Und sich wegzubücken, aus welchen Ängsten auch immer, ist ja wohl nachweislich der absolut falscheste Weg, genau, den wir gehen konnten. Bin ich sehr gespannt, wenn dein Schinken rauskommt, der wird durchgezogen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich wieder hundertprozentig da finden werde.
Ja, klar. Ja, aber das Interessante ist, also vielen Dank. In der Tat, wenn ich schreibe, kommt das Auto in jedem Buch vor, logischerweise. Und die kulturellen Verschiebungen, also das Anpassen, also ich habe ja mein vergangenes Jahr aus Versehen so einen Bestseller geschrieben, by the way, bin gewissermaßen vorangegangen, Verlag, lieber Poschert, können Sie es abmildern oder wir machen für Sie eine eigene Reihe mit Polemiken und dann mal so Assi Frank habe gesagt, mach mal nicht, fällt aus, mach ich selber. Und dann habe ich es bei Amazon gemacht im Self-Publishing und es wurde ein riesiger Erfolg. So, bin ich sehr dankbar, hat mir auch geholfen, die Garage zu optimieren. So. Und das Shitburgertum waren diejenigen, die eigentlich die Moralisierung aller Lebensbereiche der Gesellschaft vorangetrieben haben, mit einer klaren linken politischen Agenda und mit einer antifreiheitlichen, anti-individualistischen Agenda, die vor allem eigentlich ihrem eigenen Milieu Staatskohle zusichert über 50 Verästelungen. Kann man alles nachlesen. Wer sind die Bückbürger? Wie komme ich da drauf? Und da bin ich bei deiner Antwort. Als das Buch war erstmal Randale und dann viele interessante Besprechungen, Porträts, Interviews und dann wurde ich so eingeladen von sehr reichen Menschen. Und so, und dann saß ich in Salons und da habe ich immer Applaus bekommen und irgendwas, also Applaus bin ich nicht gewohnt, hilft mir auch gar nicht. Und dann endlich sagen sie es mal, Poscha, danke und danke so viel. Und irgendwann habe ich gesagt, was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Was waren ihr? Sie sagen, wie schlimm die Shitburger sind und wie sie sich alles ändern. Was haben Sie ihnen denn? Ja, ich war Unternehmer, ich habe dies und das gemacht. Aber sind Sie mal auf die Idee gekommen, dass eine Gesellschaft davon lebt, dass man dann auch mal die Klappe aufmachen muss? Und da ist mir eigentlich klar geworden, du musst die Geschichte auch erzählen. Das Shitburgertum war nicht heroisch und hat sich die kulturelle Dominanz erkämpft. Die waren einfach nur zäh und gut organisiert. Und die anderen haben einfach die Klappe gehalten und haben die machen lassen und sich dann gewundert, wenn diese kulturellen Voraussetzungen für das, was sie machen, wegbrechen. Das erleben wir gerade in der Autoindustrie, das erleben wir in der Zulieferung. Ich kann mich noch erinnern, ich wurde eingeladen, BDI, BDA, Arbeitgeberverbände, alle Hauptgeschäftsführer. Das war vor 10, 12 Jahren, habe ich mich eingeladen, mich so eine Brandrede gehalten und da war der Generational Shift so zu spüren. Da habe ich gesagt, was wollt ihr denn? Ihr habt die FDP hängen lassen. Das war, die FDP war gerade raus. Ihr seid für jeden Fahrradweg, Heinrich-Böll-Stiftungsveranstaltung, seid ihr angerobbt und habt euch gedrückt, wenn es darum ging, die einzige Partei, die klassisch liberal ist. Ihr habt sie hängen gelassen. So. Und dann guckte ich in die, eigentlich meine Generation ist die schlimmste. Dann haben Applaus bekommen, kam ich von den Jungen. Also ich bin ja Gen X und diese älteren Gen X und die Boomer, für die war Schwarz-Grün, das war deren politische Vision. Die beschissenste Vision ever. Vater Staat und Mutter Natur. Ja? Horror. Und die Generation darunter hat schon geahnt, das Pferd gegen die Böschung. Und in dieser Kultur hat die Autoindustrie, und ich weiß es, weil ich war immer als Journalist, ich war immer so für die, so nicht richtig, ist der jetzt ein geisteskranker Petrolhead? Jeder, der dann mit mir auf einer Rennstrecke war, war so um Gottes Willen, ja. Und gleichzeitig habe ich dann argumentiert, wieso lassen Sie das, wieso sagen Sie nicht was? Ich kann Ihnen an, Sie können bei mir schreiben. Machen Sie doch mal einen Punkt. Wieso haben wir, ich habe mich auch mit dem VDA angelegt. Ich habe VDA, also wieso machen wir? Wieso haben wir in Berlin kein Automuseum? Deutschland hat das Auto erfunden. Warum haben wir nur ein Markenmuseum? Warum sagen wir, das ist die deutsche Nationalkultur mit all den Schreckenswirkungen, die wir in 30er, also warum haben wir das nicht? Warum haben wir keinen Diskurs? Und dann Disclaimer, und das werde ich nie vergessen. 100 Jahre AWUS. 100 Jahre AWUS. Die deutsche Erfindung mit die beste Erfindung aller Zeiten. Die Autobahn, die Überholspur, die Idee, dass das Schnellere zügig vorankommt. Überhaupt im Leben auf der Autobahn ever. Wie heißt die Porsche-Reklame? Kauft sich einen 964, damit er früher bei seinen Kindern sein muss. Das ist die fucking Wahrheit. Ich habe mit meinen Kindern einfach am Ende meines Lebens 3 Jahre mehr, weil ich einfach prügele, wenn es geht. So. Und dann hat mich ein Freund angerufen, der das Buch geschrieben hat, 100 Jahre AWUS. Und wisst ihr, wie viele Leute da waren?
3.
17.
Gut.
Und wir waren in einer kleinen Bauhütte dort an der AWUS. Und dann stand ich so da und ich war, also es waren meine Flitzerfreunde und vielleicht, ja, es waren 11 geile Autos und wir standen da und es hat geregnet und wir haben einfach die Bücher von Ulf gekauft. Und ich habe so gesagt, ey, es ist so krass. In keinem anderen Land der Welt gäbe es einen solchen monströsen Selbsthass. Ich habe gesagt, sag mal, wieso gibt es keine Veranstaltung? Ja, SPD und Grüne fanden, das sollte man nicht feiern, 100 Jahre Autobahn. Und da sind diese Milieus, die das verantworten, einfach ganz nah an den Taliban. Das sind die Taliban, die die Statuen in Afghanistan gesprengt haben. Und sie sind eigentlich, und es ist so lustig, dass es ganz rechts ja diese Bewegung auch gibt, da sind sie einfach, das ist eine, also es gibt ja Benedikt Kaiser und es gibt eine ökologische Zeitschrift, die von rechts außen kommt, von den Rechten der AfD, die heißt Die Kehre. Und das sind sozusagen Nazis, die gegen die Autobahnen sind. Da sage ich immer, ey Kinder, wenn das der Führer ist, dass ihr Nazis seid, oder seid gegen die Autobahn. Also die sind sozusagen, die fallen hinter den deutschen Faschismus zurück, was die Technik Reflexion betrifft, aber dieser Moment, ich könnte es euch jetzt noch beschreiben. Es hat geregnet, das war wirklich wie so ein Filmmoment. Ich habe auch Fotos und wir standen so da und das hat eigentlich alles über das Land, hat alles über Berlin gesagt und in diese Kultur, dass nicht einfach 5 CMOs, haben ja alle ein C, die wichtigen Leute, ja, wegen Chief, und einfach Chief Marketing, ey, wir sind deutsche Autoindustrie, 100 Jahre AWUS. Jeder, ich meine, die besten Ferraris haben AWUS Bianco. Jeder kennt die AWUS. Jeder. Die Steilkurve und irgendwie sowas. Wir machen selber was. Nichts. Null. Und wenn du eine Kultur so kaputt gemacht hast und der Opportunismus auf der anderen Seite so groß ist, dann entstehen einfach so Gegenkulturen, das, was ihr macht, das, was ich dann sozusagen auch nochmal anders versuche. Aber das ist eine suizidale Kultur, die dafür sorgen wird, wir kommen ja dann zu den 5 Punkten, wie es besser geht. Das ist das Ergebnis von einem Shitbürgertum, die das immer wollten, die Erfolg hast, die soziale Unterschiede hast, die alles hast, was beschleunigt, die wollen Entschleunigung. Bonzen, Kinder und Erben sind ja alle Klimaaktivisten und so. Die wollen, dass es so weitergeht. Und noch ist es so, dass sie es wohl gewinnen werden. Und wir werden genau das erleben in China. Warum fasziniert die Chinesen nicht mehr, was wir bauen? Weil es zu ähnlich geworden ist zu ihren Produkten. Und weil genau diese entscheidende Differenz fehlt. Und wenn Makan einfach genauso ist wie irgendein BYD und so weiter. Warum sollte man das Preisschild machen? Der Stolz kommt aus der Differenz. Und die Chinesen, die ich habe, wir hatten ja mal eine Veranstaltung mit den KWI, das sind stolze Menschen. Die sagen immer, wir sind 3000 Jahre Hochkultur. Wir hatten eine scheiß Phase, aber jetzt kommen wir zurück. Und die spüren genau, ob hier eine europäische Hochkultur ist, die an ihre Wurzeln und Ideen glaubt, oder aber eine gebückte, opportunistische, ängstliche Kultur, die wir jetzt haben.
Ich finde, das ist auch ein Stolz. Ne? Also den Stolz, den du als Unternehmer haben musst zu dem Produkt, was du machst. Also ich fühle diesen Stolz nicht mehr von den Unternehmen, sich dann dahinzustellen auf die AWUS oder auch ein selbstbewusstes Produkt zu machen und zu sagen, das ist unser Produkt, was die anderen brauchen. Gerade ist mir erstmal egal, weil wir haben immer das verkauft, was wir selber gut fanden. Und das hat sich dann auch zum Beispiel in China verkauft. Aber auch dieser Stolz ist ja auch in der Gesellschaft nicht mehr da. Ich weiß, dass ich groß geworden bin, immer mit dem Gefühl, wir sind die Autonation. Wir sind die Nation, die die geilsten Autos baut.
Und all diese Dinge wurden, und ich habe das in Shitbürgertum ja beschrieben, die wurden offensiv bekämpft. Und keiner hat sich gewehrt. Und im Bückbürgertum erzähle ich nochmal, dass es immer wieder Leute gab, die früher schon gewarnt haben, wenn wir so weitermachen, gefährden wir. Also Ludwig Erhard schon in den 60er gesagt, wenn wir so weitermachen, Müller Amag, wenn wir so weitermachen, wir brauchen eine kulturelle, ständige Erneuerung dieses Aufbruchsgeists, sonst fallen wir zurück. Und die wurden wirklich immer wieder eingebracht. Ja, ja, beruhigen Sie sich mal, wir wachsen noch, uns geht's doch gut. Dieses, uns geht's doch gut. Und die Schlauen gesagt, nee, wir sehen schon, es wird euch nicht mehr gut gehen, wenn ihr so weitermacht. Nee, lasst doch die, sollen sie doch. Und diese Bagatellisierung dieser kulturellen Verschiebung hat damit zu tun, dass ja einfach die Bürgerlichen keine Ahnung von Kultur haben, die verstehen es gar nicht. Und natürlich ein 9-11er ist das Produkt der Ulmer Schule und der Nazi-Kacke. Und natürlich kann man den Ferrari nicht ohne den Futurismus und Pininfarina ohne die Renaissance-Skulpturen verstehen. Und natürlich kann man Mercedes auch nicht ohne die Mischung aus SSK-Staatskarosse und einem Silberpfeil-Rennautos und so. Es hat ja alles eine kulturelle Tradition. Und das Allerschlimmste für mich, ihr merkt, ich gehe einfach immer wie ein Kunsthistoriker ran, du siehst die Wurzel nicht mehr. Du siehst nicht mehr, wo es herkommt. Manche Autos sehen einfach aus, als wäre es ChatGPT entwickelt. Und eigentlich war die Stärke auch der deutschen Autodesign-Schule, dass es ihnen immer wieder gelungen ist, ganz markante eigene Entwürfe. Also ich mag Ford Capri-Reaktionen auf die Pony-Cars, Opel Manta-Reaktionen auf die Pony-Cars, Admiral und so weiter. Aber ich finde ja die total stylischen. Ich finde das Audi 100 Coupé das erste. Hey, was für ein italienischer Entwurf. Hier am Wochenende bei Marc von Vehicle, ein Kumpel von mir, Daniel, seinen blutorange-roten M1, wo die zwei BMW-Schilder dran machen mussten auf beiden Seiten, damit die Leute nicht glauben, es ist ein Lamborghini, weil der sieht so aus und so. So, das hat ganz viel über den Optimismus dieser Zeit gesagt. Und diese Bunker jetzt sind so dystopische alte Fettarschmänner in so engen Hosen, die sich in der Business Lounge einfach so die Teller voll machen mit dem, was es umsonst gibt.
Und wenn du halt, ich sag mal, in der Technologie, wenn wir jetzt über, ne, wir verschließen uns ja nicht dem nach vorne. Das geht ja nicht darum, dass wir sagen, es darf keinen Technologiewandel geben, um Gottes Willen. Die sollen das mit brachialer Gewalt bringen. Finde ich total geil. Aber wenn du in der Technologie keine DNA mehr implementiert haben kannst, die auf Tradition zurückgeht, dann muss das im Design widerspiegeln. Wenn du das auch noch aufgibst, dann sitzt du jetzt da an der Stelle, wo wir jetzt stehen. Und ich will noch mal ganz kurz, wenn wir mal von den Machern weggehen, wo wir sagen, das ist ein ganz klares Versagen, dass wir sagen, die haben sich da so hinterher gebückt hinter diesen Geschichten, die da in den Talkshows erzählt wurden, dass dann am Ende sogar die Autos so aussehen wie diese komische zwischenzeitliche Episode da. Gibt es ja dennoch, und den prangerst du auch oft an, den Journalismus. Der Horror. Ist ja sehr vielfältig. Horror. Und wenn ich nur mal ein ganz aktuelles Beispiel reinschieben darf, lass uns mal versuchen, den Ferrari so ein bisschen gedanklich in der Analyse auszuklammern. Aber wir haben natürlich einen Ferrari, den wir präsentiert bekommen haben kürzlich, und einen AMG. So, und beide Muster sind identisch. Die Welt schreit auf da draußen, aus welchen Gründen auch immer. Und die 17,5 Leute, die dort vor Ort waren, in Rom oder in L.A., sind ganz klar Applaus.
Ja, klar.
Ganz klar, für die ist das das beste Auto, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das ist technologisch wertvoll, das ist genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Aber alle anderen, außer diese 17 Leute in L.A. und Rom, also damit mehr nicht die Autojournalie, die sehen das völlig anders. Und ich glaube, darin liegt doch auch eine Art
Bürgertum. Naja, der Journalismus ist komplett im Eimer. Also so komplett im Eimer. Ich bin ja seit 40 Jahren Journalist, really. Das meine ich natürlich auch für die großen wirtschaftspolitischen Themen, für die politischen Themen, aber auch für die Spaltung der Gesellschaft. Aber ich würde es jetzt mal für den Podcast eng führen auf Autos. Also es gibt, um jetzt ein Genre anzusprechen, den Motorjournalisten, der sich in seinen Texten an Verlautbarungen der Einladenden orientiert. Und das, ich will jetzt null arrogant sein, weil mir tut das oft auch ganz leid. Und ich würde es jetzt mal so positiv wie möglich in voller Liebe sagen. Und vielleicht auch, weil man sprachlich gar nicht die Möglichkeiten hat, seine Emotionen in was Eigenes zu kleiden, dann leiht man sich gewissermaßen eine Kostümsprache, die am Ende dann allen möglichen Erwartungen des Chefs, der Anzeigenkunden, was auch immer so. Und diese Texte sind dann halt so, wie sie sind. So. Dann glaube ich, werden wir sehen, und da seid ihr ja auch super interessant, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin einfach so ein Fan von den beiden Jungs, dass ihr ja eigentlich auch was macht, was ich jetzt künftig noch stärker machen will. Ihr sagt, vielleicht brauche ich die Medienmarke gar nicht, vielleicht bin ich das. Weil die Leute vertrauen immer weniger manchen Medienmarken, vertrauen aber so Leuten. Wenn die euch beide sehen, die wissen genau, die sagen nichts, aber zwar zero von dem, was erwartet wird, sondern ich kriege bei den Marshalls immer genau euer beide Meinung ohne Abstriche. So. Wenn du das Label mal bekommen hast, und ich habe ja alles dafür getan, einfach so, um zu sagen, ey, ich mache bei der Scheiße nicht mit, du bist halt ein Freak. So. Und die anderen Journalisten haben jeden Talking Point der Klimabewegung, gab ja auch Motorjournalisten, die sich da gebückt haben. Bis heute gibt's da Leute, ich lese so die Texte und wirklich mir laufen Tränen runter, weil ich kann dann nur noch lachen. Opportunistischer, kleiner geht's eigentlich gar nicht.
Und das ist ein extrem deutsches Phänomen. Das muss man ja sagen. Wir wissen aus England, die Journalisten ticken anders. Die zeigen andere Sachen, die machen andere Sachen. Und mit denen wird auch anders umgegangen. Zum Beispiel Chris Harris, kennst du mit Sicherheit ja auch, ist zu Ferrari zum Beispiel zum Luce nicht eingeladen worden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil er natürlich auch schon ein paar Mal was zu Ferraris gesagt hat, was Ferrari nicht gepasst hat. Dann ist er erstmal auf der roten Liste gelandet und beim Luce jetzt durfte er auch gar nicht vorfahren.
Ja, aber das
die halt noch eine andere... Ja, einen anderen Schnack oftmals haben und auch anders mit den Autos umgehen. Und ne, die fahren jetzt nicht nach Deutschland auf die Autobahn, aber dann fahren sie halt irgendwo
in Wales, in
Snowdonia haben da ihren Spaß. Das kannst du ja, wenn wir das zeigen würden, dass wir irgendwo unseren Spaß haben, dann müssen wir ja schon immer gucken, dass wir bloß nicht irgendwo ein 70-Kilometer-Schild mit drin haben oder ne? Sonst muss es natürlich immer die abgesperrte Strecke sein, wo wir das machen.
Ja, ich fahre auch nur auf abgesperrten Strecken.
Ja.
Also praktisch die ganze Zeit. Ist verrückt. Egal, wo ich fahre, wird abgesperrt.
Korrekt. Ja.
Zu diesem Punkt des Journalismus wollte ich mal ein Ding einwerfen, Männers. Und zwar im Spiegel dachte ich neulich, was ist denn das? KTM habe ich bloß gelesen, irgendwas. Im Spiegel stand, der Motorradhersteller KTM bringt massenhaft illegale Fahrzeuge auf den Markt.
Mhm.
Und ich habe auch schon gedacht, Mensch, wenn der Spiegel was über KTM, ich dachte erst so, Mensch, die schreiben, hey, aus der Insolvenz arbeiten die sich wieder nach oben da in Mattighofen. Dachte ich, so ist ja geil.
Ja, ja.
Mal was cool. Okay, ich merke schon, woher der Wind weht. Da wird also wieder irgendwas gemacht, was irgendwie schlecht ist. Okay. Inhalt ist also, dass also KTM, Motorräder.
Ich habe die Kisten gesehen in Como zum Teil. Ja.
So, die werden also verkauft. Als gedrosselte Maschine, kleiner Motor, und dann wird quasi bei der Fahrzeugübergabe im Laden, nimmt der Händler die Drosselung raus und dann kriegt er aber laut Papieren trotzdem ne, dieses kleine Label, rechtswidrig und alle schreien. Tatsache ist, dass das natürlich Competition-Fahrzeuge sind, also sprich die kleinen Enduros, da gehen die Kids oder Jugendlichen oder auch, weiß ich nicht, Leute in unserem Alter, auf die Crossstrecke, um dort Wettkämpfe zu fahren. Heißt also, es ist scheißegal, welche Drosselung und wie und so, weil sie sind nicht im öffentlichen Verkehr. So, pass auf. Und jetzt ist das wohl so, dass natürlich diese ganze Recherche von Climate Whistleblower, so eine NGO, die ne, über die Finanzierung brauchen wir gar nicht weiter reden, aber das ist natürlich komplett so eine deutsche Umwelthilfe-Situation. Die werden also mit gewissen Geldern gesponsert. Dann machen die dieses
Thema... Aus China, lustigerweise, ne? Lendenschwasse, na gut, ich sag's nicht.
Und der Punkt ist halt total symptomatisch, dass also da ein Thema aufgemacht wird, was gegen dann den Hersteller geht in Mattighofen bei Salzburg, der wirklich... richtig gut gekämpft hat und wieder am Start ist und richtig gute Produkte baut, da wird ein Szenario aufgebaut, was so nicht existent ist. Und dann wird das aber im Spiegel und ZDF verbreitet, weil du kennst dich ein bisschen damit aus, so NGO-Plattformen sich vor allem auch Kapital ranholen, gemessen an Mediareichweite.
Ja, ja, klar.
Also wenn die den Großen diese Stories verbimmeln, dann kriegen die quasi mehr Möglichkeiten, besseres Geld einzusammeln. Ja. Und das ist so, wo ich denke, wir reden gar nicht über ein Bürgertum nach hinten gewandt, sondern das findet exakt so vor 6-7 Tagen genauso statt.
Ja, ja, na klar.
Da wird ein kleiner Hersteller richtig nach fertig unten gemacht.
Ja. Ja, aber das ist im Grunde genommen, das ist die Messe, die gelesen wird.
Ich glaube, wir haben schon mal so ein paar Punkte ganz schön angepiekst. Jetzt wäre ja so langsam auch mal die Frage, weil wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur sagen, was falsch ist, sondern was man auch besser machen könnte. Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, wir nehmen mal ab morgen den Job von Frau Reiche. Was würden wir denn als erstes machen? Also was würdest du als erstes machen, Karl? Was würdest du als erstes machen? Was wäre wirklich, was würdet ihr morgen als allererstes am Schreibtisch sagen, da muss ich jetzt ran, damit wir wieder in eine Richtung gehen, die halt nicht die ist, die wir im Moment laufen?
Ich würde mal 2-3 Sachen sagen und dann halte ich für den Rest des Tages die Klappe. Also erstmal muss halt alles komplett dereguliert werden, damit wirklich Hersteller einfach die Verantwortung wieder zurückbekommen, zu sagen, was ist denn da am Markt gefragt? Und da geht es, glaube ich, gar nicht dahin zu sagen, das geht jetzt zurück zum Verbrenner-Hardcore, sondern ich glaube, da werden wir andere Sachen erleben. Also das muss definitiv geklärt sein, dass wir da also nicht diesen Green Deal weiterfahren. Das ist erstmal den Rahmen, den wir da einfach setzen müssen. Aber viel wichtiger ist eben die Eigenverantwortung. Und da denke ich mir, habe ich mir mal was angeguckt, und zwar Motorradhersteller. Wenn du dir zum Beispiel Honda und BMW anguckst, die bauen ja Autos und Motorräder. Und Motorräder sind ja was anderes als Autos. Also Motorräder kaufst du dir nicht unbedingt nur, um von A nach B zu kommen, sondern die haben noch einen viel höheren, die Dimension des Fahrspaßes und der Maschine, die spielt da noch eine größere Rolle. Und wenn du dir die Unternehmen anguckst, dann stellst du fest, dass BMW Motorrad in sich in Relation betrachtet attraktiver und effizienter als Unternehmen, als Case ist, als der Autohersteller. Weil du mit einem Euro einfacher 2 verdienen kannst. Weil du nämlich ein Produkt baust, was per se die Leute auch haben möchten. Das ist eine ganz total geile, simple Idee eigentlich, wenn man Sachen anbietet am Markt. Honda ist sogar andersrum, der Fahrzeughersteller, der Kfz-Fahrsteller, der Autohersteller, der fährt miese ein und wird nur noch gerettet durch den riesigen Anteil von Motorrad. Und da glaube ich, ist vielleicht eine Idee drin, dass man sagt, komm, wir lassen das mal alles weg und überlegen mal, wenn AMG so denkt wie ein Motorradhersteller. Und AMG sollte sich das eigentlich trauen dürfen, als Abteilung von Mercedes, zu sagen, komm, wir bauen mal Autos so, wie wir das wirklich fühlen. Da brauchst du natürlich auch Leute, die das wirklich fühlen. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn du dann sagst, du machst dich frei davon und selbst wenn du noch die nächsten Jahre einfach gefesselt bist mit CO2 und Flottengrenzwerten und dem ganzen Quatsch, dann musst du halt Spielregeln dir überlegen, die dir das ermöglichen. Keine Ahnung, du verkaufst nur noch in den USA und verleihst nur noch, in Anführungszeichen gesetzt, nach Europa oder Deutschland. Aber auf jeden Fall werden diese Produkte im Markt die Menschen faszinieren können. Da werden wir Wege finden. Und ich glaube, die beiden Ansätze braucht es unbedingt. Jetzt sind es keine 5. Sorry. Es sind keine 5. Aber ich glaube, zu denken wie ein Motorradhersteller wird dir, ich sag's mal, eine Jahresbilanz bescheren wie ein Motorradhersteller. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den man machen muss. Von den Regularien, vom Rahmenbedingungen brauchen wir gar nicht sprechen.
Wie ist es bei dir?
Naja, also ich bin ja so ein Streber. Ich habe natürlich die 5 Punkte brav ausgearbeitet, wenn mir Karl so einen Befehl, einen Marschbefehl gibt. Also ich sehe weniger Katharina Reiche als im Grunde genommen wir alle sind da in der Pflicht, um die Dinge anders zu machen. Und ich bin ja sehr dankbar für die erste Ebene. Ist natürlich der Green Deal, ist der Hauptverantwortliche für die Art von Klimaregime, die ja offenkundig auch von ausländischen Autoherstellern genutzt wurde, um insbesondere die deutsche Automobilkunst kaputt zu machen. Also das Target war ja insbesondere die High-End, leistungsfähigen Limousinen und Sportwagen und sehr vergleichsweise undramatisch, was kleinere Fahrzeuge betrifft. Unter Umständen, wobei ich habe mit John Elkann gesprochen, der sagt eben auch bei Stellantis, ich habe nochmal gesagt, wieso gibt es kein Fiat Panda mehr? Das war mein erstes Auto mit 18. herrlich. 45 PS Motor, weiß nicht, 830 Kilo, wunderbar. Großer Spaß. So, also die Überregulierung im europäischen Raum. Es war ja mal anders. Ihr kennt doch sicherlich diese 70er-Jahre-Gefälle zwischen baust europäischen Sportwagen und für Amerika musst du die Bumpers so machen und die so und so. Ferrari Enzo hat ja gesagt, mache ich nicht, scheiß drauf und so. Und die amerikanischen Ferrari Händler gesagt, bitte Enzo. Und so, ich glaube, den BB gab es nur, musstest du sozusagen hochrüsten, den 959 war nicht genehmigungsfähig. So, es war mal andersrum, jetzt ist es halt wieder andersrum. Aber die europäische Regulierung ist natürlich die Hölle. Der Green Deal führt dazu, dass wir ja nicht nur die Autoindustrie, sondern auch andere Teile der Maschinenindustrie verlieren werden, weil das ist energieintensive Industrien können sich mit diesen Energiepreisen nicht retten. Das heißt, Green Deal muss gestoppt werden. Es muss das Klimaurteil in Karlsruhe revidiert werden. Die wissenschaftlichen Fakten stimmen nicht. Und zu glauben, wir sterben alle in Klimatod, vielleicht sterben wir auch im Bürgerkriegstod, wenn es so weitergeht, weil diese Generation jetzt für die, was vermeintlich macht, für die Bonzenkinder kein Problem, für die Assi-Kinder. Und ich kann mich in deren Lage versetzen. Die haben einfach ökonomisch keine Zukunft, wenn wir so weitermachen. Und mit Fahrradhändler in Neukölln wird man den sozialen Standard nicht halten. Also Green Deal weg ist sozusagen das eine. Zweites, andere Energiepolitik heißt dringend wieder einsteigen in AKWs. Marvel Fusion, Leute, die ich ein bisschen kenne, die ersten Kernfusionsreaktoren hätten es gerne in Deutschland gemacht, gehen jetzt wahrscheinlich nach Amerika, weil bei uns Genehmigungsverfahren 2000 Jahre, da wird es da schon Strom geben. Drittens ist natürlich generell eine Gesellschaft, in der Leistungsgerechtigkeit dadurch lebt, dass wir diejenigen, die sich anstrengen, die hart arbeiten, die richtig abliefern, nicht so geisteskrank demotivierend besteuern, sondern Flat Tax aus Finanzämtern, Schulen und Kitas machen und ein Flat Tax mit KI. Du verdienst, du gibst Zugriff deiner KI-Tax Konto, PayPal, mach's draus, es gibt keine Steuerberater mehr, es gibt keine Finanzämter, ist alles möglich. Kirchhoffs Gesetzgebungstext 160 Seiten statt jetzt 1,6 Millionen Seiten Steuergesetz. So. Was hat es mit Autos zu tun? Weil du dann natürlich auch das Gefühl von, das ist sozusagen, wir machen aus der Gesellschaft wieder eine Autobahn mit einer Überholspur und freie Fahrt für freie Bürger. Und schnelle Fahrt für fleißige Bürger und freie Fahrt für fleißige Bürger. Und es inkludiert für mich den Brandenburger Handwerksmeister, mit dem ich viel auf Autotreffen rumstehe und sage, ey Ulf, ey, mir steht das bis hier und so weiter. Und es gilt genauso für den Neurochirurgen aus Starnberger See. Die sind sich einig, wir arbeiten hart, wir wollen Spaß haben. So. Und dann, glaube ich, müsste man die Automobildiskussion, gerade jetzt, was hier Städte und so weiter betrifft, ich bin ja für City Tax, City Maut und Road Pricing. Und zwar, dass man einfach dafür sorgt, dass wenn du zu welcher Zeit so und so fährst, kostet so viel, wenn du zu einer anderen Zeit fährst, so, damit könntest du die Staus marktwirtschaftlich auflösen. Hat eine soziale Unschärfe. Im Grunde genommen muss dieser alte Aufstiegsgedanke dadurch ermöglicht werden, dass wir es in der Gesellschaft wieder haben, dass wir keine Abstiegsgesellschaft sind, sondern eine Aufstiegsgesellschaft, eine Zuversicht haben. Und es geht eben nur, wenn man die marktwirtschaftlichen Kräfte so reetabliert. Und das allerletzte, was ich sozusagen wichtig finde, und das ist wahrscheinlich der utopischste Gedanke, wir brauchen in den Autokonzernen wieder eine komplett andere Kultur, wie man mit der Shareholder-Economy und so weiter, wie man damit umgeht. Ich sehe jetzt bei uns, bei Axel Springer, nachdem Matthias Döpfner das Unternehmen mit Friede Springer zurückgeholt hat, wir haben keine Shareholder mehr, sondern das ist jetzt so ein Unternehmen und jetzt, ich bin nicht so eitel, als ob ich mich jetzt so wichtig nehme, aber dass ich jetzt freister Mitarbeiter werden kann, so eine crazy Karriere, ich weiß nicht, ob das in einem klassischen Aufsichtsrat möglich ist, aber es ist halt jetzt wieder ein Verleger und eine Verlegerin und die entscheiden. So. Und ich hoffe sehr, dass wir dann auch wieder, wenn wir eine andere Unternehmenskultur haben, wenn, also dank Trump ist ja ESG schon ganz schön weg, aber diese vermuffte LinkedIn-Spießerkultur, vielleicht müsste man LinkedIn einfach in die Luft sprengen und dann sehen die Autos auch anders aus. Aber das sind meine 5 Punkte.
Und du?
Ich habe da, also ihr habt beide jetzt zusammengenommen natürlich schon die 5 Punkte, bis auf einen angesprochen, den ich auch hatte. Also gerade so das, was du am Schluss gesagt hast, ist für mich so Wille und Mut. Also einfach der Wille, wieder Autos zu bauen, die auch vielleicht ein bisschen anders sind und nicht irgendeinem Trend hinterher zu laufen. Und eben auch wieder emotionale Autos zu bauen. Und wenn es eben nur ein Leuchtturm ist, also gerade ganz doll gerichtet an VW, die brauchen ein Auto, wo ich sagen kann, das scheint über die ganze Marke. Das verkauft sich von mir jetzt nur 5 Mal.
Habt ihr den Nardo gesehen?
Ja,
was für den D12.
Was ein geiles Auto. Und das ist aber, wann war das letzte Mal? Klar, dann ist das ne, rübergegangen in Bugatti und die lagern das dann alles aus. Aber auch VW braucht sowas. Wir wissen schon ein bisschen was im Hinterkopf, dass vielleicht mal was kommen wird irgendwann bald, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, aber ja auch nicht in der allerletzten Konsequenz. Jetzt nicht R5 Turbo 3e, aber ne, das wird wieder in die Richtung gehen. Ein wichtiger Punkt, den haben wir jetzt nicht angesprochen, aber ich glaube, der ist auch relativ klar, den ich noch habe, ist dieser Bürokratieabbau. Also wir sind einfach viel zu langsam geworden. Wir können ja nichts mehr machen. Ich habe jetzt gerade noch mal oder verfolge das schon lange, Vulcan Energy, das sind die, die im Oberrhein graben, über Geothermie Lithium abbauen wollen. Also eigentlich das, was die letzten 5, vielleicht sogar schon 10 Jahre der Stoff ist, wo alle gesagt haben, den brauchen wir jetzt ganz schön dringend, weil wir müssen Batterien herstellen. Und das ist ja eine ultra saubere und kluge Methode, das zu tun in Deutschland. Aber die Bürokratie dahinter, dass sie das überhaupt machen dürfen, die Sorge, die besteht, dass auf einmal in der Region Erdbeben entstehen und so, die unbegründet ist, wie Erdbebenforscher mir auch schon gesagt haben. Aber die kommen überhaupt nicht dahin. Dieser Prozess ist so lang, dass alle anderen schon, wahrscheinlich ist das Lithium dann noch nicht mal mehr in der Batterie drin, so lange wird das noch dauern, weil alle schon was anderes erforscht haben. Aber das sind die Probleme, die wir haben. Wir hätten da jetzt einfach nur als ein Beispiel eine Möglichkeit gehabt, irgendwo mit dabei zu sein.
Du, Fracking-Gas, wir haben Gasreserven für 15 Jahre. Wir auch da, weil wir echt glauben, dass Omis Tiefgarage irgendwo deswegen absackt für einzelne Meter. Ah, stimmt's nicht mehr. Uns geht's zu gut. Ja. Also Energiepolitik, Green Deal, das ist das Geil. Wir sitzen auf riesigen Erdgasreserven, die man mit Fracking holen könnte. Ging auch schnell. Aber wir sind einfach zu verkackt in diesen Debatten, weil da kommen wieder 500 Ökos und gibt's wahrscheinlich irgendeine Regenwurmart. Ja.
Exakt.
Die dann im Bestand halbiert wird und gesagt, ey, fick die Regenwürmer, scheiß drauf.
Ja. Und also, wie gesagt, die restlichen Punkte hatte schon gesagt, auch diese Politisierung ist die Frage, ob sich Deutschland hätte lösen können von diesem ganzen EU-Deckel,
nee,
die sich damit.
Du musst, also, aber der Punkt ist, John Elkann, also der Enkel vom großen Gianni Agnelli, der sitzt da, der kommt immer wieder, war echt oft bei uns zu Gast, Hammertyp. Und er sagt, ey, wir müssen das zusammen hinkriegen. Der sitzt dann auch mit Ola Källenius und den, also ich glaube, und das, also auch Ola war bei uns, so der Sound bei dir, ich glaube, jetzt bin ich mal zuversichtlich, wir wollen ja nichts Doomiges. Ich glaube, alle haben es kapiert. Ich glaube, alle haben es kapiert, es war ein Fehler, alle haben es kapiert, wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen, alle haben es kapiert, wir hätten früher Stopp schreien sollen. Und Winterkorn, ihr kennt die Geschichte von Winterkorn, kommt aus einfachsten Verhältnissen. Und der hat Ferdinand Piëch bewundert. Er hat so einen Menschen, so einen, für ihn so einen, ich glaube so wirklich so, ich glaube, er hat es zu mir auch so wie so ein Übermensch, hat er den wahrgenommen. Höchst intelligent, kommt aus einer unendlich reichen Familie und er der kleine Assi so und arbeitet sich da nach oben und so. Und der hat einfach so, der war so sehr, ey, ich will es schaffen. Und am Ende ist er fast ein Krimineller geworden. Das ist wie so ein Balzac-Roman und so. Und der hätte einfach sagen müssen, ey, den BMW, die hätte er damals angerufen, muss er sagen, na, viel Spaß, lass uns mal reden. Wir müssen mit unseren französischen Freunden, wir können das nicht. Diese Flottenwerte sind nicht realistisch so. Und ich habe so das Gefühl, die haben es schon kapiert. Die Frage ist nur, ob die Einsicht too little too late ist. Aber dann gucke ich immer auf Argentinien, es ist nie zu spät.
Bist du da zuversichtlich?
Ja, nee, ich habe mir die Frage so gestellt, wenn wir das Gespräch jetzt hier in so 10 Jahren nochmal führen, ob wir dann hier sitzen und alle mit dem Lastenrad hier hingekommen sind und da draußen kein einziges Auto mehr fährt in Berlin und so. Ich möchte es mir nicht vorstellen. Also
da sitze ich im Knast, im Öko-Knast in Hohenschönhausen irgendwie. Und wäre Hannibal Lecter-mäßig rausgefahren.
Ich glaube, es braucht genau solche Leute, wie du sie gerade angesprochen hast. Es braucht wieder Leute wie ein Winterkorn. Es braucht wieder Leute wie ein Herr Müller oder auch an ganz anderen Positionen. Wir reden hier nur über die Autowelt. Das kannst du in der Politik genauso machen. Es braucht Leute, die einen ganz, ganz klaren Kurs fahren und der nicht jedem passt und auch nicht jedem passen muss, aber den man dann auch, das klingt jetzt bescheuert, aber auch folgen kann, also dem Gedanken auch folgen kann. Weil das habe ich im Moment. Ich habe immer das Gefühl, gerade in der Automobilindustrie, wir tun wirklich nur das, was wir glauben, was sich verkauft. Und wir tun wirklich nur das, wo wir irgendwo sehen, die Zahl geht da nach oben, ja, dann müssen wir jetzt die Nase von dem Auto eher so gestalten, dass die da weiter nach oben geht. Das ist ja alles endlich. Also die Chinesen sind längst drei Stufen weiter. Auto wird noch abgerissen, aber die sind ja längst bei Medizintechnik jetzt, wo sie sagen, ja, müssen wir da weitermachen. Also ne, Auto wird da noch gemacht, aber einfach, das wird so nebenbei laufen gelassen und versohlt uns trotzdem den Hintern. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, da sind wir nicht, weil wir nicht die Köpfe haben, die sagen, oder vielleicht haben wir die Köpfe und sie werden natürlich andere Sachen auch noch wieder eingebremst, das kann sein, aber wir haben nicht mehr diese Durchsetzungsfähigkeit. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir in 10 Jahren hier sitzen und sagen würden, wieder Deutschland baut die besten Autos und auch ist diese Autokultur oder diese Autonation ist wieder da. Da bin ich leider pessimistisch. Wie ist es bei dir?
Ich denke gerade so an so Fallbeispiele, die wir schon hatten hier. Also Brabus, aber auch HWA. Und da geht es nicht darum, dass die vermeintlich nach hinten gerichtet sind in ihrer Technologie, sondern die sind in ihrer Vision nach vorne gerichtet. Und ich glaube, dass ich in den Unternehmen die Leute wie so ein Magnet versammeln werden. Bei HWA siehst du das auch. Weil die was machen, wovon die überzeugt sind. Und ich glaube, solange es nur einen davon gibt, da gibt es ja noch 3, 4 andere, aber solange es nur einen davon gibt, dann ist das wie eine Rettungsinsel, von der dann wieder andere profitieren werden, wenn die Zeit reif ist. Und von daher bin ich erstmal pessimistisch, aber hinten raus, du kannst deine DNA nicht löschen. Und ich glaube, die können wir als Autonation auch nicht löschen. Die werden wir immer wieder finden.
Ich meine, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, macht man eine Mini-Tangentiale zum Lutscher, aber Jonathan Ive, der Designer aller Apple-Sachen, der sagt, Dieter Rams, Ulmer Schule und Braun Design, basically habe ich das einfach nur weiterentwickelt. Also es kommt von uns. Die Speichertechnologie für den iPod kommt aus Erlangen. Und wir haben das also Apple-Ästhetik ist einfach eine tiefe, tiefe Verneigung vor uns. Das kann man nicht anders sagen. Du kannst in Weimar, kannst in Dessau, ich habe mir das alles 1000 Mal angeguckt, weil ich es liebe. Wir haben das entwickelt. Und das kommt von uns. Und wir hatten auch die Technologien. Und wir müssen, das muss wieder der Ort werden. Und wir müssen alles daran messen. Wir brauchen ein Motto. Make a company great again. Und Enzo Ferrari sagt, it's all about the engine. Alles andere draufgeschissen. Natürlich heimlich wusste er, dass Scaletti und Pininfarina da sagen, okay, Enzo, ist für dich nicht so wichtig. Obwohl wir wissen ja eigentlich schon. Aber auch da hat er gesagt, ey, ich vertraue euch. Und dann kommt das so, weil jeder ist der Meister seines Fachs. Und dann kommen diese Autos raus. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und wirklich, wir hatten die Walter Röhrls, wir hatten den, ich meine, da standen auch die Ur-Quattros, der Sport-Quattro, diese Audi 200, das war das erste Auto als mein Vater. Das war die Krönung, haben wir dann nicht gekauft, leider. Audi 200 Turbo. Da sind wir von Schwabach nach München gefahren. Das erste Mal 200 gefahren. Ich werde es nie vergessen. Ich habe gedacht, jetzt sind wir Könige. Ulf, das war deine Proletarier. Ja, kommt vorbei, jetzt sind wir Könige. So, da müssen wir hin zurück. Diese Haltung übrigens, weil immer wieder über Politik, das war eine Sozialdemokratie. Es war eine sozialdemokratische Idee von Aufstieg. Der Assi, der von nichts kommt, aber jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht, und arbeitet, kann sich am Ende so ein Auto leisten. Also ein 200, weiß ich nicht, aber ein Audi 100 LS und so. Und diese Gesellschaft, und wir haben uns einfach, die haben uns so lange in den Kompass geschissen, bis wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, Nord und Süd, Kompass reinigen, zurück, it's economy stupid. Und es reicht nicht nur nicht den Absturz, es reicht nicht einfach nur den Absturz zu verhindern und zu beenden. Wir müssen wieder zurückholen. Wir müssen die Besten zurückholen. Die besten Leute der Welt müssen nach Deutschland kommen, inkludiert auch die Schönheit, Kummersee, deutsche Architektur, die Städte sehen wie Kacke aus, weil diese Umweltdämmung, ist alles falsch. Ja, jetzt weiß ich nicht. War es so krass.
Dann müssen wir, wann wird die AWUS 150? Dann müssen wir da ein richtiges Fest organisieren.
Wir machen einfach,
ne?
Zum 102. machen wir nochmal richtig.
Ja, oder so. Ne? Da, glaube ich, müssen wir dann ein ordentliches Fest veranstalten und dann das nochmal klar machen, dass dann auch alle kommen, die da Rang und Namen haben. Hast du noch was? Sonst wären wir, glaube ich, an der Stelle haben wir einen groben 5-Punkte-Plan gemacht.
Ich glaube, den können wir ab morgen so umsetzen. Wichtig wird bleiben, also wenn ihr diesen Podcast gerne habt, dann bitte abonnieren, das ist unsere Währung, gerne teilen. Und so lange, wenn wir hier sitzen und auch anecken, unbequem, provokant bleiben, außer wir sind nächste Woche im Aufsichtsrat bei Daimler, dann das sitzen wir nicht passieren. Mehr hier. Ja. Aber ansonsten.
Wir dann aber ins Buch auch. Also vor allen. Also als morgendlicher Appell.
Die kennen, also das Bürgerinnen, aber Ulla Kalinius kennt das Sportwagenbuch. So viel.
Das ist schon mal gut.
Ja.
Das ist schon mal gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Ulf, dass du da warst. Es war uns eine Ehre und es hat extrem viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel zugehört diesmal und mussten gar nicht so viel reden. Also macht Podcast auch Spaß eigentlich.
Gar nicht so schlimm, so kann ich nicht die Klappe halten.
Perfekt. Aber nee, sehr, sehr schön. Gerne, wie du gesagt hast, auch kommentieren. Wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, natürlich immer gerne in die Kommentare hauen. Und dann war's das für heute.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke, Ulf.